gekommen sind, die heute was erfahren möchten, ob es mit ihnen in Ordnung ist oder nicht. Ist mit dir wirklich alles in Ordnung? Und ich werde dir in die Augen gucken. Die Augen sind die Fenster der Seele. Und dann wird es sich rausstellen, weißt du, wenn man so ein bisschen auf den Grund geht, ist es wirklich alles in Ordnung? Möchtest du wissen, was Gott über dich denkt? Das ist die Frage, der wir hier nachgehen werden heute. Ist mit dir alles in Ordnung? Ist mit der Welt alles in Ordnung? Aber zuerst einmal ein paar Bekanntmachungen. Am Freitag habe ich ein politisches Thema. Ich mag Politik, ich mag Religion, ich mag Prophetie. Es ist ein prophetisches Thema. Die Krise in Europa. Wie steht's um Europa? Und da leben wir. Das ist unser Umfeld. Und Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt über Europa. Wir sind weiter in der Endzeit, als wir glauben. Vermischung von Ton und Erz. Europas Schicksal ist besiegelt durch den Propheten Daniel, dieses Standbild, das er gesehen hat, Vermischung von Ton und Erz, also die Krise in Europa, die finanziellen Krisen. Gott hat mir ein paar prophetische Gedanken gegeben, während ich dafür betete, für dieses Thema hier am Freitag, habe ich so viel Inspiration bekommen, was kommt auf uns zu. Also wenn du das erfahren möchtest, ich werde nicht nur über die Krise sprechen, ich werde auch über den Ausweg sprechen. Was kann ich tun, wenn ich weiß, das kommt auf mich zu? Wie bringe ich mich in Sicherheit? Mir ist diese Woche so groß geworden. Matthäus 24, Jesus sagt, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Das heißt also, du sollst Gott bitten, dass er so glimpflich wie möglich, wenn er schon kommt, abgeht. Dass du so wenig wie möglich Kratzer bekommst. So, dass du gerade durchkommst und schaffst mit Gottes Hilfe. Denn im Sommer, wenn die Flucht ist, da kannst du ja barfuß laufen. Da gibt's überall Kraut und da gibt's die Gärten sind voll und so. Das geht noch. Oder am Sabbat, also am Feiertag, am Festtag, wenn da deine Flucht geschieht, da sind alle Geschäfte zu. Da fährt kein Zug von nix. Das ist also natürlich schon schwierig. Also bitte Gott, du sollst sogar bitten den Herrn, dass es so glimpflich wie möglich geht. Und dann hat der Herr ja auch gesagt, und ich werde die Zeit verkürzen, wegen den Auserwählten. Also die Krise in Europa, was kommt auf uns zu? Dann habe ich noch ein heikles Thema, aber auch geht ein bisschen Politik und Prophetie. Lügen zu glauben kann tödlich sein. Weißt du, wenn du einer Lüge aufsitzt, und wir haben eine ganze Menge religiöse Lügen, religiöse Verdrehungen, religiöse Verzerrungen. Und stell dir mal vor, du hast einen falschen Geldschein und den bringst du in Umlauf. Dann wundere dich nicht, wenn du eingesperrt wirst und noch gestraft wirst. Und wie viel Falschgeld, geistlich, religiös, wie viel Falschgeld ist im Umlauf? So, das nur nebenbei. Ja, nimm dann die Zettel mit. Wir haben auch jetzt für den Frauenbrunch hier die Ankündigung für den 12. Februar. Wir haben zwei Veranstaltungen mit Angelika Ament. Angelika Ament war tief in der Esoterik drin und dann hat Gott sie rausgebracht. Und was Gott alles getan hat, sie hat auch hier im Bibel-TV und im Hof am Himmel, oder wie heißt es, der Hof am Himmel oder Evangeliumsrundfunk auf jeden Fall, auch schon mehrere Sendungen gemacht und hier, also in Berlin ist sie ein bisschen bekannt durch diese Sendungen und ich möchte dich jetzt auch einladen, das Zeugnis zu hören. Am Vormittag ist es für Frauen und am Nachmittag oder am Abend dann nachher 19 Uhr ist es für alle. Also, aber sie wird zwei verschiedene Geschichten erzählen, das habe ich auch gebeten, damit auch die Frauen von morgens abends kommen. So. Also das ist jetzt also auch zwei. Sie wird also schon ihren Anfang zwar vielleicht berichten, aber sonst als Ganzes. Sie erzählt, wie sie aus der Esoterik rauskam und wie sie zu Jesus gefunden hat, den wahren Heiler, den wahren Retter und den wahren Helfer. So, ist mit dir alles in Ordnung? Warst du schon bei deinem Arzt schon gecheckt, dich untersuchen lassen? Hat er nichts festgestellt? Zuerst einmal allgemeine Gedanken. Weltweit sehen wir ein paar Rätsel, das Tiersterben, und es gibt viele Rätsel. Hast du schon Vögel gesehen heute irgendwo, ein paar Vögel unterwegs? Ich denke, die Vögel sind alle weg. Also schau mal zum Fenster und das Radio fordert dich auf, zähl die Vögel, wie viele Vögel willst du wohl noch finden? Tausende von Vögeln fallen wie tot vom Himmel und das ist so mysteriös. Und zwar nicht nur an einem Ort, einem einzigen Ort, das kann man jetzt sagen, ja, der Zufall, sondern hin und her weltweit. Da denke ich manchmal, wir sind so irgendwo in einem Mystery-Serienfilm, dass so, wenn du die Nachrichten hörst, so diese Vorfälle, nicht nur die Silvesterböller, dass die Vögel schockiert haben, nein, ab dem 3. Januar geht das Vogelsterben weiter. oben in Arkansas, in Australien, dann Fisch sterben, 80.000 bis 100.000 Umbefische werden plötzlich ans Land gespült. Man fragt sich, was ist das? Weißt du, in der Bibel steht, ein Drittel der Fische wird sterben, ein Drittel der Vögel werden sterben, ein Drittel. Und wir sind in der Endzeit. Und das erfüllt sich vor unseren Augen. Und da frage ich mich, ist die Welt noch in Ordnung? Ab dem 6. Januar wurde da in Maryland an der Küste 2 Millionen Fischkadaver plötzlich so dir nichts, mir nichts aus dem Wasser rausgespült. Oder dann unerklärliches Fischsterben in Brasilien oder Neuseeland, also weltweit, nicht nur an einem Platz. Ein Drittel der Fische. In England sind auch jetzt erst im Januar, und Januar ist noch nicht vorbei, im Januar an der Küste von Kent 40.000 tote Krabben ans Land gespült worden. Also alles Endzeitzeichen. Da fragt man sich, ist die Welt noch in Ordnung? Oder in der schwedischen Stadt Falköping mussten die Behörden 100 tote Dohlen und Tauben aus den Bäumen holen. Die sind in den Bäumen hängen geblieben. Oder auf der Straße aufsammeln und die Schnäbel waren blau, mussten wegräumen. Oder in Italien, da hingen ab 5. Januar unzählige Turteltauben in den Bäumen, lagen auf der Straße. Mysteriöses Vogelsterben. Haben die alle Dioxin gefressen? Weißt du, wir müssen uns fragen, was ist mit dieser Welt los? Wo streuen wir hin? Stimmt da was noch oder stimmt da was nicht? Und dann die Frage, wie ist es bei mir? Ist es bei dir, bei mir, bei uns alles noch in Ordnung? Geht's dir gut? Darf ich dir fragen, geht's dir gut? Jo. Aber jetzt frage ich detaillierter, geht's dir wirklich gut? So, verstehst du, wenn ich jetzt frage, geht's dir wirklich gut? Hast du genug Geld? Bist du glücklich? Wurde ein super reicher Mann, ein Milliardär, oder der hat einige 100 Milliarden sein eigens, wurde zu seinem 70. Geburtstag gefragt, Sie müssen ja glücklich sein. Sie müssen, also, Sie haben ja Geld, Sie können sich alles leisten, was Sie wollen und so weiter. Dann sagt er nachdenklich, Entschuldigung, aber ich habe keine 11 Tage in meinem Leben gehabt, wo ich wirklich sagen könnte, ich war glücklich. Wirklich glücklich. Das heißt also, Geld beruhigt zwar, aber macht nicht glücklich. So fehlt dir nichts. Denk drüber nach, vielleicht fehlt dir was. Das heißt, dann ist etwas nicht in Ordnung. Also, ich will dich mal testen. Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Du sagst, so ein komisches Thema, ist bei dir alles in Ordnung? Wir müssen uns öfters fragen, ist bei dir wirklich alles in Ordnung? Wir leben in einer falschen Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit. Ja, ich bin gerade satt, steht ja von einer Gemeinde in der Bibel. Mir fehlt nichts. Ich habe alles, was ich brauche. Wir haben tolle Gottesdienste, eine feine Gemeinde, wunderbaren Chor. Wir haben Fernseharbeit, Radioarbeit, das ist die Gemeinde zu Laodicea. Du sagst, ich bin gar satt und bedarf nichts. Selbstsicher. Und der Herr sagt, und ich rate dir. So bei den meisten Frommen, jetzt bitte, ich werde hier heilige Kühe schlachten. Bei den meisten Frommen ist nichts in Ordnung. Wenn du genau eine Lupe nimmst und mit der Lupe untersuchst, dann wirst du schockiert sein, dass da überhaupt nichts in Ordnung ist. Sie leben von Einbildung. Und sie glauben, mit mir ist in Ordnung, meine Sünden sind vergeben, ich bin Kind Gottes, also ich kann jetzt machen, was ich will und ich komme in den Himmel. Nein, so ist es nicht, meine Lieben. In Offenbarung 3, Vers 17 heißt es, du sprichst, ich bin reich und habe genug, brauche nichts, kaufe nichts, nehme nichts und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß und weißt nicht. Das Wort hat Gott mir gegeben und ich bin eigentlich geschockt gewesen, dass er das uns gibt, hier als Gemeinde, als Volk Gottes in Deutschland. Eine erschütternde Analyse, was der Herr hier stellt. Ihr rühmt euch des Reichtums in Wahrheit, aber ihr seid wirklich arm. Ihr seid bettelarm, habt keine Ahnung, erkennt euch selbst nicht einmal, wisst nicht, wer ihr seid, wo kommt ihr hin, her und wo geht ihr hin. Ihr rühmt euch, ach, wir haben Augensalbe, wir haben die besten Augen, wir haben einen Durchblick. Aber schau an, wie viel Durchblick viele Christen überhaupt haben. Die haben gar keinen Durchblick. Und du sagst, ich bin reich, habe genug, brauche nichts und weiß nicht. Der Herr sagt hier dieser Gemeinde in Laodicea, ihr seid stolz über eure schicken, schönen Klamotten und über die edlen Stoffe, die ihr da produziert. Aber in Wahrheit seid ihr nackt. In Wahrheit seid ihr nackt. Sie sagen, ich habe genug, brauche nichts. Deshalb ist alles in Ordnung. Hier ist Selbsttäuschung auf der ganzen Linie bei der Gemeinde. Die evangelische Kirche jetzt ab Januar, also die evangelische Landeskirche, die macht jetzt als Thema Taufe und sie sagt, die Taufe wäre ein Gottesgeschenk. Überleg einmal, lass es nur zergehen. Das sind kleine Verdrehungen. Ist da alles in Ordnung, was du hörst in der Predigt? Die Taufe ein Gottesgeschenk? Für mich ist die Taufe kein Gottesgeschenk. Die Taufe ist für mich ein Gehorsamschritt. Ich gebe mich Gott hin und nicht Gott, dass Gott mich zu mir gibt. Dies ist kleine Verdrehung, deshalb Lügen, kleine Lügen. Taufe ist ein erster Gehorsamschritt. Sündenvergebung ist ein Geschenk Gottes. Erlösung ist ein Geschenk Gottes. Jesus ist ein Geschenk Gottes. Der Heilige Geist ist ein Geschenk Gottes. Aber Taufe, da muss ich sterben. Mein Tod ist mir kein Geschenk. Ich muss mein altes Leben dran geben. Ich werde begraben. Also, das ist Drangabe des Lebens, aber kein Geschenk. Aber die machen da, das ist ein Geschenk. Warum? Weil sie die Kinder taufen wollen. Und ein paar Tropfen Wasser. Und die sagen, wenn man mit ein paar Tropfen Wasser das Kind berührt, dann berührt Gott. Nein, du musst begraben werden und auferstehen zu einem neuen Leben. Was die evangelischen Predigen, das ist pure Schriftverdrehung, purer Unsinn. Und so weiter. Und dann wundert man sich, dass dabei nichts rauskommt. Man wundert sich. Ist das alles in Ordnung, was du hörst, was gepredigt wird? Und es fängt schon bei der Taufe an und dann geht's weiter woanders. Die Gott Recht gaben, steht in meiner Bibel, die Priester früher, die Gott Recht gaben, ließen sich taufen. Also, die haben Schluss gemacht mit den frommen Lügen. Hier haben Menschen Ja zu Gott gesagt. Nicht, dass Gott Ja zu ihnen gesagt hat. In der Wiedergeburt sagt Gott Ja zu dir. In der Taufe sage ich Ja zu Gott. Das ist total andere Sache. Da sagt Gott Ja zu mir. In der Bekehrung, in der Buße, in der Sündenvergebung, in der Geistestaufe. So, wer glaubt, etwas zu sein, hat jemand einmal gesagt, hat aufgehört, etwas zu werden. Ich bin gar satt. Ich brauche nichts mehr. Bin ja getauft, wiedergeboren, konfirmiert, glorifiziert, mumiziert. Alles mit. Bin ja fertig. Jetzt, Herr, komm bald. Aber weißt du, die Bibel sagt, jaget nach der Heiligung. Lebst du wirklich in der Heiligung? Bist du in der Heiligung? Das ist die große Frage. Die Bibel warnt uns sehr entschieden gegen Selbstzufriedenheit, Selbstgefälligkeit und der Selbstsicherheit. Ich bin gar reich. Ich brauche nichts. So viele erleben von Selbsttäuschung und merken das nicht einmal. Fromme, religiöse Menschen. Weißt du, die kommen in Versammlung, sitzen 20 Jahre in einem Gottesdienst und merken nicht, dass sie sich alle nur getäuscht haben. Und da gibt es dann das große Erwachen. Ich will dir einige Selbsttäuschungen und Lebenslügen aufzeichnen heute mit Gottes Hilfe. Selbsttäuschung ist, wenn man sich etwas vormacht, indem man seine Biografie, seine Lebensbiografie verschönert. Und ich werde Dinge ansprechen, die werden sehr unangenehm sein. Schnall dich lieber an. Weißt du, unser Leben mit Lügen schmücken. Wenn du jetzt durchgehst, dein persönliches Leben, du erzählst Geschichten von früher, die sind passiert, so in etwa, aber damit du nicht so negativ auffällst, verschönerst du. Da hängst noch was drauf und machst so, verklärst die ganze Geschichte. Wir stellen uns da, wie wir gerne gewesen wären oder wie es passiert worden wäre, zu unserer Lebensbiografie. Wir verklären unsere Vergangenheit und die Realität stimmt mit der Wirklichkeit nicht überein. Wenn man genau danach geht der Sache, wenn man auf den Grund geht, ist man geschockt, so war es gar nicht. Da ist so viel Vertuschung, so viel Verfälschung, so viel Verdrehung. Und weißt du, Gott hat mir, ich habe schon über Ananias und Sapphira gepredigt, über dieses Ehepaar in der Bibel schon so oft gepredigt. Aber was ich diese Woche oder letzte Woche bekommen habe, über Ananias und Sapphira habe ich noch nie gehört. Für mich persönlich, in meinem durch Gebet und Inspiration. Weißt du, da bringen sie doch die Gabe zu den Füßen der Apostel in der Gemeinde. Und Petrus fragt, nicht wie viel Geld habt ihr unterschlagen? Was habt ihr für euch behalten? So steht's nicht in der Bibel. Habe nicht gelesen, in keinem Text. Weißt du, dann fragt er, habt ihr wirklich so teuer verkauft? War das wirklich der Acker? War der Acker wirklich so teuer? Habt ihr so viel Geschäft gemacht, so viel Gewinn gemacht, dass ihr so viel geben könnt? Die anderen haben auch ihre Äcker verkauft, aber die haben nicht so viel bekommen. Und eine Sünde der Frommen ist Übertreibung. Übertreibung. So viele Christen übertreiben. Was Ananias und Sapphira gemacht haben, die haben nicht Geld weggenommen, die haben noch Geld draufgelegt. Wenn ich die Geschichte lese, dann Petrus fragt ja zweimal, habt ihr wirklich so teuer den Acker verkauft? Beide waren gläubig, beide gehörten der Gemeinde und beide haben gelogen, nämlich durch Übertreibung. Sie lebten nicht die Wahrheit aus, es stimmte nicht, sie haben da mehr gegeben, als sie wirklich verdient haben, denn sie wollten mehr sein, damit die Leute sagen, ja guck mal, was Ananias und Sapphira gegeben hat. Sie haben was draufgelegt, aufgerundet, nicht abgerundet. Und das ist so viele Leben nicht mit der Wahrheit. Warum habt ihr so viel draufgelegt? Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Viele Christen leben also nicht wirklich. Sie tun so, als ob. Sie verändern die Summe, beeinflussen. Sie denken, wenn ich mehr gebe, kriege ich mehr von Gott. Sie täuschen Gott dabei. Verbessern ihre Lebensgeschichte, damit ihr Zeugnis ein bisschen so romantischer klingt, besser klingt, besser ankommt. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Also sie wollten anders, besser dastehen als die anderen Geber, mehr gegeben haben, mehr Anerkennung haben. Es war nicht in Ordnung, was die beide taten. Auch wenn es ihr Geld war und es viel Geld war. Mark Twain hat einmal gesagt, ja, der hat so seine Erkenntnisse gehabt von Zeit zu Zeit, und er sagt, je älter ich werde, umso lebhafter erinnere mich an Dinge, die gar nicht passiert sind. Je älter ich werde, desto mehr und lebhafter erinnere ich an Dinge, die gar nicht passiert sind. Weißt du, der schmückt er plötzlich aus, da baut er so aus, Dinge, die gar nicht passiert sind. Und jetzt lasst uns durchgehen, unsere Zeugnisse. Wie viel wird in christlichen Zeugnissen gelogen? Ich sage das nur. Weißt du, wir machen so biografische, erdachte Ergänzungen. Manches wird verdrängt. Manches fügen wir hinzu, weil es schöner ist, weil es ja so sein hätte können, weil damit unser Selbstbild aufgebessert wird und damit wir mehr Selbstachtung bekommen. Viele Menschen leugnen über langen Zeitraum ihre Realität. Sie verbiegen ihr Leben so ein bisschen, biegen so zurecht, wie sie es gerne bräuchten. Und das ist Lebenslüge. Deshalb ich frage, ist alles in Ordnung? Weißt du, vielleicht konntest du deinen Lebenstraum nicht verwirklichen. Und jetzt findest du faule Entschuldigung, warum das alles so ist. Ich denke nur an eine Frau, auch in so einem Gespräch, aber ich nenne keinen Namen und verzerre das Bild jetzt ein bisschen, damit niemand weiß, wer das sein könnte. Aber da sagt diese Frau, ja, ich wollte eigentlich in meinem Leben Malerin werden, Künstlerin werden. Ich wollte kreativ werden. Aber weißt du, dann ist passiert, dann kamen Kinder, habe ich geheiratet, dann kamen Kinder, ich war so mit den Kindern beschäftigt und ich kam nicht dazu, mein Talent zu entwickeln, kam nicht dazu, da kamen Kinder, aber inzwischen sind die Kinder schon aus dem Haus. Und weißt du, und die sagt jetzt, und jetzt findet sie eine andere Lebenslüge, jetzt sind die Enkel, jetzt muss ich hinter den Enkeln herrennen, jetzt kann ich mich auch nicht entwickeln. Aber hier ist eine faule Lüge, irgendwo, wenn jemand etwas machen will, kann er es machen. Aber hier ist irgendwo was faul an der Sache gewesen. Weißt du, wir finden dann immer wieder so Ausreden, aber das ist eine Opferhaltung. Viele Menschen nehmen so eine Opferhaltung ein, weißt du, sind Opfer da von den Kindern, von den Enkelkindern später, und sie leben von Lebenslügen und Selbsttäuschungen und machen sich selbst was vor. Ich wäre gerne geworden, aber bin es nicht geworden. Wenn man manchen Menschen ihre Lebenslügen wegnehmen würde, stell dir mal vor, wenn man manchen Menschen ihre Lebenslügen wegnehmen würde, würde man sie ihres Glückes berauben. Hätten sie nichts mehr zu bedauern, zu bemitleiden, dass man sagt, ach, die Ärmste. Und könnten sie nichts mehr unterdrücken, hätten nichts mehr zu tun. Aber ich gehe jetzt weiter. Lass mal vergessen, wie diese Frau. Aber viele Kinder, deren Väter Nazi-Größen waren oder SS oder Stasi oder KGB oder was weiß ich, in welchem Verein. Viele Kinder, deren Väter irgendwo schuldig geworden wird, man schämt sich an seine Familiengeschichte, seine Familienvergangenheit. Dann baut man sich also Lebenslüge auf. Man hat Angst, Achtungsverlust zu erleben oder Angst vor Anfeindungen. Ja, dein Vater, ihr kommt aus einer Nazi-Familie. Oder Stasi-Familie, oder Kommunisten-Familie, oder Arbeiter-Familie, oder Bettler-Familie, oder Säufer-Familie. Viele leben Und das ist auch eine Gabe. Mit der Gabe des Verheimlichens. Sie leben mit der Gabe des Verheimlichens. Sie können das schön so zudecken. Ach, wir kommen von dort und dort. Wir haben das und das. Und so weiter. Und wenn du dann ansprichst, nimmst den Stecker, steckst hier raus. Wenn du dann ansprichst auf das Thema, dann lenken sie gleich ab. Stell dir mal vor, jemand ist lediges Kind, wurde adoptiert, wurde in der Familie aufgenommen. Und dann wurde zum Beispiel adoptiert. Oder so, dann wird es verdrängt, also man redet nicht über Familiengeschichte. Was glaubst du, mit wie viel Geheimnissen leben die Menschen im Grunde genommen? Wie viel Geheimnisse, wie viel so zudecken? So, man hat so ein schönes Familienmythos entwickelt. So, hört man mich? Ja, man hört mich trotzdem. Wer nicht hört, kann sich dann darüber setzen. So, gut. Man entwickelt also Familienmythos. Anstelle der wahren Familiengeschichte erzählt man dann irgendwelche besonderen Vorkommnisse auf der Flucht. Da war man auf der Flucht, da war das und das passiert, indem man diese negativen Vorkommnisse verniedlicht, frisiert oder rationalisiert oder wegstreicht oder gar nicht erwähnt, Urkunden vernichtet sogar. Man legt sich dann eine tolle Familiengeschichte zusammen und man legt es zu den Aposteln Füßen, so wie Ananias und Sapphira. Man will gesegnet werden, will göttliche Anerkennung haben, man will Gott dienen. Weißt du, ich habe einen Fall gehabt und ich habe bei Christen erlebt, als ich früher mal noch in der Gemeinde Gottes war, da habe ich ein Ehepaar gehabt, ein Mann und Frau, die wollten Gott dienen, sie waren so qualifiziert, dann haben sie einen Antrag gestellt, sie möchten also Predigerspapiere machen und dann sagen sie die Wahrheit. Und es ist manchmal gefährlich, wenn du die Wahrheit sagst. Und da mussten sie ankreuzen, warst du schon mal verheiratet? Weil diese Gemeinde ja niemand genommen hatte, wieder verheiratet war. Warst du wirklich verheiratet? Und der Mann war nur 3 Tage verheiratet und dann geschieden. Der hatte gar keine Ehe gehabt, war dann natürlich in der zweiten Ehe. Und dann haben sie gesagt, nee, dann haben sie beschlossen, der kann nicht, weil er schon geschieden war. Du siehst also, er hätte die 3 Tage unterschlagen können. Und dann hätte kein Mensch gewusst, denn das ist schon so lange her. Die haben 2 Kinder inzwischen gehabt und die Kinder waren schon groß und er wollte Gott dienen. Du siehst, wie Menschen manchmal sind, so richten und brechen den Stab da über einen. Also deshalb, manche, und weil die Leute das wissen, deshalb beschönigen sie ihre Familiengeschichte mit Lügen, erdachten Verniedlichungen und Verschönerungen. Und das Problem ist, der Heilige Geist bringt alles ans Tageslicht. Das ist furchtbar. Der Heilige Geist bringt alles ans Tageslicht, was irgendwo drin ist, was man zugedeckt hat, was man gedacht hat, dass da ist Gras drüber gewachsen. Es kommt alles ans Tageslicht. Weißt du, da kommt alles raus, was so übertüncht ist, dass der Vater ein Säufer war oder Penner war oder Hurenbock war oder was weiß ich, was er gewesen ist. Oder dass du deine Familie keine rühmliche Geschichte hast. Die waren alles Gefangene oder Zwangsarbeiter oder waren im KZ. Und man schämt sich an dieser Geschichte dann. Viele täuschen andere dann, so wie Ananias und Sapphira, indem sie besser dastehen und sagen, wir haben gekämpft, wir waren Patrioten, sie ein bisschen aufzubessern. Oder verschweigen sie einen wesentlichen Teil der Geschichte. Jeder Mensch hat Erinnerungen. Und deshalb ich frage, ist alles bei dir in Ordnung mit deinen Erinnerungen? Oder blendest du automatisch? Hast dich schon gewöhnt, manches auszublenden? Du willst dich gar nicht mehr erinnern, was da war. Und erzählst ganz was anderes. So wie unser Günter Grass. All die Jahre, da schimpft er auf die im Dritten Reich was waren und im Dritten Reich da mitgemacht haben und mitgelaufen haben und so weiter. Und lebt selbst jahrelang mit verdrängter Lebenslüge. Günter Grass, der Schriftsteller da. Und dann irgendwann packt es ihm, dass er outen muss und gibt seine wahre Geschichte zu, dass er bei der Waffen-SS war als Junge. Aber auf andere dann mit dem Finger gezeigt. Und meistens Leute, die dann auf andere schimpfen, haben immer selber Dreck am Stecken. Die haben selber Dreck am Stecken. Aber er kritisiert da kräftig. Deshalb sagt die Bibel, was suchst du den Splitter in deines Bruders Auge und siehst den Balken in deinem eigenen Auge nicht? Also Günter Grass. Und da sind viele andere. Und wenn ich denke an Friedmann, Michael Friedmann, der immer da sofort immer in den Interviews da geholt wird und so weiter, selber Mädchenhandel aus dem Osten und Zuhälter und so weiter. Und dann, aber an, so als Saubermann spielt er sich da auf. Familiengeschichte. Nun, er ist Jude, da kann sich das leisten wahrscheinlich. Aber auch da wird die Zeit der Abrechnung irgendwo mal kommen. Ist alles in Ordnung? Oder überspielt man irgendwo eine Geschichte? Viele flüchten aus Angst vor Niederlagen im positiven Denken. Weißt du, sie reden nur positiv. Wir reden nichts Negatives über unsere Vergangenheit. Aber deine Vergangenheit ist ein Stück negativ. Das sind Sachen passiert. Und wir müssen lernen, zu unserer Geschichte zu stehen. Das ist es. Ich war arbeitslos. Ich mache meinen Rentenantrag zurzeit. Ich mache keinen Rentenantrag. Aber ich habe es gemacht. Mir fehlt ein halbes Jahr. Und ich weiß nicht, was ich in diesem halben Jahr gemacht habe. Irgendwas. Wo ich einfach nicht gemeldet war. Alles finde ich zusammen, aber ein halbes Jahr. Ich saß da und habe nachgedacht, wo bist du gewesen, was hast du gemacht? Also geschlafen habe ich nicht ein halbes Jahr. Irgendwas habe ich gemacht, aber das fehlt. Und so, es gibt bei uns auch so fehlende Jahre, Monate oder Tage und beim besten Willen nicht. Es gibt eine Sache, wenn der Herr die Sünde zudeckt und wohl den Menschen, wo der Herr die Sünde zudeckt. Im Alten Testament, vor allem im Stammbaumregister da, wenn da Stammbäume aufgezählt werden und dann heißt es, und der Juda tat das und das und der Juda war ein Schlawiner, dass der Heiland aus diesem Stamm gekommen ist, das ist ein Wunder. So, das war, der hat Inzest betrieben und alles Mögliche und da tat das und das und Blutschuld auf sich geladen. Und interessanterweise ist, er tat das und das und dann steht nichts und dann geht die Geschichte weiter. Und ich wollte so gerne wissen, was der Kerl noch getrieben hat, denn der war nicht koscher. Aber der Heiland kommt aus dieser Sippe. Und der war nicht koscher. Und dann gucke ich in Originaltexten nach und weiß, was da steht. Zerstörter Text. Gott sorgt in deinem Leben, dass der Text zerstört wird. Weißt du, er tat das und das. Und dann, wo der Herr Vergebung ausgesprochen hat, dann ist das Blut Jesu, Säure oder Bücherwurm oder was weiß ich, irgendwas da drauf gekommen oder dazugekommen und es ist zerstört, der Text. Das ist nicht mehr wichtig, aber dann geht deine Geschichte weiter. Wenn der Herr die Sünde auslöscht, wenn der Herr die Schuld einem ausgetilgt hat, wenn der Herr die Last von einem genommen hat, dann ist es zerstört, der Text. Aber du siehst, so sind die Menschen. Sie versuchen immer imposant zu sein, immer so besser zu sein als die anderen. Habt ihr wirklich so teuer verkauft den Acker? Fragte Petrus und dann platzt diese Lebenslüge. Und weißt du, was da passiert? Sie geben den Geist auf. Und so viele Christen geben den Geist auf, weil sie in der Lüge leben. Und der Vater der Lüge ist der Teufel selber, der immer aufbauscht, der immer besser sein will, der Angst hat. Er wird ausgelacht, dass er so billig den Acker verkauft hat. Ich kann mir vorstellen, dieses Wiesenstück, was er da verkauft hat, das war überhaupt nichts wert. Aber, und die kannten wahrscheinlich dieses Stück. Und Petrus sagt, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, sie wollten mit dieser Gabe ihr Image ein bisschen aufbessern. Und deshalb ist die Frage, ist alles in Ordnung? Ist dein Image das, was du wirklich bist? Oder ist es ein aufpoliertes Image? So Make-up. Und Puder und Pulver und Creme und was weiß ich alles. Und es sieht so aus und weißt du, der Apfel ist schön rund und rot, aber da ist der Wurm drin. Ist es vielleicht auch so in deinem Leben, da ist der Wurm drin und das willst du gar nicht wahrhaben? Viele wollen, dass die Leute eine gute Meinung über sie haben, deshalb polieren sie ihr Image und die arbeiten ständig dran an ihrem Image, dass sie ja gut dastehen, dass sie mit guten Leuten umgehen, ja, dass sie nicht mit Penner gesehen werden oder mit irgendwelchen anderen Leuten gesehen werden. Sie wollen immer gut dastehen, in guter Gesellschaft. Weißt du, man will immer gut da sein. Und das war bei Ananias und Sapphira der Fall und deshalb gaben sie den Geist auf. Wie viele Menschen geben ihr Leben auf, geistliches Leben, verliehen es, nur damit sie gut dastehen können. Nur gut dastehen. Diese Gabe, was die da hatten, was die da brachten, war so egoistisch. Und damit haben sie mit dem Leben bezahlt. Wollten Anerkennung haben. Und so viele Menschen hungern nach Anerkennung. Wollen was Besonderes sein, wollen andere übertreffen, übertrumpfen und dann übertreiben sie. Und sie leben von Übertreibungen. Und genau das ist, wo ich einhaken möchte heute Nachmittag. Ist bei dir alles in Ordnung? Oder übertreibst du deine Geschichte, dein Zeugnis? Oder wenn du betest, Weißt du, so viele Leute übertreiben, wenn sie beten. Lieber Gott! Da denke ich mal, der Herrgott selber spricht. Das ist ja auch Übertreibung. Da ist nichts dahinter. Oder, dass sie dann, lieber Heiland, ach, ich hab dich lieb. Das ist auch Übertreibung. Du bist nicht echt. Wenn wir beten, wir sollen echt sein. So wie uns der Schnabel gewachsen ist. So sollen wir beten. Normal, deutsch. Oder nicht? Weißt du, dann gehen sie nachher, Katholiken machen das, Gott möge sie segnen. Dann gehen sie in die Kirche und dann, lieber Metzger, ich brauch ein Pfund Fleisch. Da singen sie dem Metzger was vor. Und dem lieben Gott. Als wenn Gott, weißt du, als wenn man mit Gott nicht reden kann. Ich will es nur einfach sagen, wir spielen Theater. Und denken, wenn wir singen, dann muss der liebe Gott uns besser hören. Aber der ist nicht schwerhörig. Du musst mit Gott nicht laut reden und nicht leise. Der versteht dich. Selbst wenn du nichts sagst, versteht er dich. Er kennt uns von fern. Aber Menschen suchen Anerkennung. Was hat Jesus gesagt zu den Juden, zu den Pharisäern? Die stehen an allen Ecken und wollen gesehen werden, wie sie beten. Und Jesus sagt, wenn du betest, geh in deine Kammer, mach die Tür zu. Die soll niemand sehen, wie du betest. Die müssen fragen, betest du überhaupt? Das wäre vielleicht das Argument. Aber guck mal, die imponieren. Mich hat es auch imponiert, als ich zum ersten Mal einen Juden in Frankfurt beten gesehen habe oder die Moslems hier bei IKEA Parkplatz. Habe gedacht, Mensch, guck mal, das sind religiös, aber das sind Verrückte, die zu Hause nicht beten, die müssen da Theater spielen auf der offenen Straße. Und wie ich dachte, als ich das erste Mal den Juden da in Frankfurt am Flughafen gesehen habe zum Beten, habe ich gedacht, Mensch, und wir Christen, wir schämen sogar beim Beten, die Hände zu falten. Aber alles ist Lug und Trug. Und Jesus sagt, meinst du, und er sagt, wenn ihr betet, sollt nicht plappern wie die Heiden, wenn sie lange Worte, geschwollene Worte, lateinisch, griechisch, hebräisch und so weiter plappern, dass sie da gehört werden, das ist alles Theater, Übertreibungen. Und die Leute geben den Geist dabei auf und merken das nicht. Bist du echt? Wie redest du mit deiner Frau, deinem Mann zu Hause? Redest du auch so, wie du da mit dem lieben Gott sprichst in der Kirche? Denk drüber nach. Da würdest du ganz anders reden. Stell dir vor, wenn du das mit deinem Partner anfängst, kriegst du eine Ohrfeige. Und dann wunderst du, wenn Gott sagt, also Kind, red mit mir doch vernünftig, ich bin doch dein Vater. Red doch mit mir vernünftig. So, Übertreibung. Weißt du, es ist erstaunlich, dass gerade Leute, Politiker etc., die eigentlich nichts sind oder Dreck am Stecken haben, dass sie gleich, nachdem sie irgendwo ein bisschen freie Minute haben, Biografien schreiben und versuchen, da alles so schön darstellen, damit man es nachher jemand eine Biografie über ihr Leben schreibt, damit sie gut dastehen. Eigentlich, Biografie sollte man schreiben, wenn man tot ist, sollen andere über einen schreiben. Weißt du, man soll einen Menschen erst loben, wenn er gestorben ist und nicht so lange er lebt. Aber die ganzen Politiker, ob er Schmidt ist oder Kohl ist oder weiß ich sonst, wer da ist, und die Frau Merkel, sobald sie nicht mehr Kanzlerin ist, wird sie auch Biografie schreiben, weil sie müssen sich da darstellen. Das geht um Darstellung. Übertreibung dann auch meistens. Und das wird alles schön gefärbt. Und die Wirklichkeit wird ausgeblendet. Da wird zum Selbstschutz dies und jenes verschwiegen und unterdrückt. Und weißt du, viele leben mit unterdrückten Traumas, Erschütterungen. Und die sind da und die prägen das Leben aus der frühesten Kindheit. Das erzählen sie nicht. Am liebsten würden sie vielleicht manchen Teil ihres Lebens vergessen oder auslöschen. Oder würden eine leere Stelle haben. Oder, ja, einfach isolieren und sagen, das nicht, wo sie da abgelehnt worden sind, wo sie gedemütigt worden sind, wo sie ausgelacht worden sind, wo sie enttäuscht worden sind, wo sie erst richtig so hart und brutal geworden sind, dass sie jetzt über Leichen gehen. Irgendetwas hat sie geprägt. Und man setzt nachher solchen Leuten Denkmäler. Geh mal hier im Park bei uns im Tiergarten. Hast du dort ein Denkmal gesehen für Mütter, für Arbeiter? Du siehst nur Denkmäler für Soldaten, die Menschen auf dem Gewissen haben, gemordet haben. Ob es jetzt Moltke ist oder sonst wer, diese ganzen Denkmäler um die Siegessäule. Sind alles nur Kriegsverbrecher, die Menschen auf dem Gewissen haben, die Menschen in den Tod getrieben haben. Aber für die setzt man Denkmäler. Ich sage das nur, denk drüber nach. Die Geschichte, Schönfärberei der Geschichte, auch hier in unserem Volk immer die Geschichte. Aber das sind oft die Jahre, diese versteckten Jahre, diese Kindheitsjahren, die Zeit, wo man nichts hatte und nichts war und so weiter, diese Zeit hat Auswirkungen auf unser Leben. Und die wird ausgeblendet bei vielen. Ist bei dir schon alles in Ordnung oder noch in Ordnung? Kannst du frei und ungeniert leben? Schiller hat einmal ein Wort gesagt, ist der Ruf mal ruiniert, lebt man ungeniert? Ist dein Ruf schon ruiniert, dass du ungeniert leben kannst? Die meisten, die müssen immer schön färben. Ihr Ruf ist noch nicht ruiniert. Sie sind noch nicht genug blamiert. Sie sind noch nicht nackt gewesen. Weißt du, und was die Bibel sagt, wir sollen ausziehen, den alten Menschen und den neuen Menschen ausziehen. Und damit ich den neuen Menschen anziehen kann, muss ich bis auf Unterhosen ausgezogen werden. Muss ich mich blamiert haben, muss bloßgestellt haben, muss Buße getan, muss mir Leid getan haben, das alles. Und dann kann ich wieder ganz neu durch die Gnade Gottes eingekleidet werden. Aber was wir machen, ist alte Fetzen zu flicken. Und Jesus sagt, niemand flickt. Aber das machen die Leute trotzdem. Niemand flickt altes Kleid mit neuen Fetzen. Das verträgt sich nicht. Und deshalb das Leben mit falschen Vorstellungen, Täuschungen, Lügen, Selbsteinbildungen und so weiter, das verträgt sich nicht. Irgendwo platzt die Bombe. Irgendwann. So, ist bei dir alles in Ordnung? Oder machst du Sachen aus Angst? Ich möchte nicht negativ auffallen. Hast du etwas zu verbergen, noch zu verbergen? Hast du irgendwo schlechtes Gewissen? Das weiß ja niemand, aber spürst du das in deinem Leben? Wenn du übertreibst, weißt du, du betest und tust immer so stark und so mächtig und so geistvoll und so glaubensstark. Aber wie ist es mit dir wirklich, wenn es darauf ankommt? Gott hat mich mal geheilt. Und von dieser Sache, und ich weiß, wovon ich rede, weil ich meine persönliche Erfahrung ist, ich habe so immer im Frühjahr, wenn Birken blühen und Haselnuss und was weiß ich so, diese ganzen Dinge blühen, kommt meine Leidenszeit. Und dann, aber weißt du, was ich mache, wenn ich mit Menschen bete, lieber Gott, schenk Glauben, deine Kraft wirkt jetzt und heilt meine Schwester und du musst ihn heilen und sie wird heilen in Jesu Namen. Und dann sagt eine leise Stimme, hat mir mal gesagt, und Johannes, wie sieht's bei dir aus? Im Frühjahr, wenn Birken blühen, wenn Haselnüsse blühen und all dieses, diese ganzen Frühblütler kommen. Wie ist es bei dir? Und dann bin ich so still, lieber Herr, dein Wille geschehe. Dann mache ich gar nicht mehr so rum. Weißt du, da bleibst du demütig. Und wie ist es bei dir? Verstehst du, wie tust du? Du spielst immer den starken Helden. Und wenn es bei dir ankommt, wenn da eine Laus über die Leber läuft, bist du da auch ruhig und still und gemütlich? Bist du das, was du vorgibst zu sein? Bist du das, was du vorgibst zu sein? Ich bin gar reich, gar satt, ich bedarf nichts, ich bin vollkommen. Bist du das, was du vorgibst? Zum General von Fiebern, der hat seinen Ritt gehabt da und kam zurück und da ist im Gestrüpp irgendwo hängen geblieben. Dann kommt er zu der Kompanie und sagt, ist hier ein Schneider? Und dann meldet sich ein Bürschchen und salutiert und sagt, dann sagt der General, komm schnell mit mir aufs Zimmer, ich habe Arbeit für dich. Und dann sagt, hier im Jackett, da ist ein Riss, kannst du so zunähen, dass das einigermaßen geht. Dann sagt der General, Entschuldigung, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Und so viele heißen Christen und sind keine Christen. Sie heißen Christen, sie schimpfen sich Christen, und sie wollen immer Christen genannt werden, aber sie sind keine Christen. Also du musst nicht nur Schneider sein, sondern auch Schneider sein. Aber nicht nur heißen, sondern auch Schneider sein. Traust du dir das zu, das zu sein, was du vorgibst, dass du bist? Ist mit dir alles in Ordnung? Ich habe heute meine Geschichte schon erzählt, ich verteile Traktate. Kennst du Jesus? Tausende gedruckt und verteilt fleißig, kennst du Jesus? Bis einer kommt, nachdem er gelesen hat, ein Mann mit der Hornbrille, sehe ich den heute noch, ein bisschen größer wie ich, und sagt, guten Tag, mein Herr, also Sie haben mir vorhin so einen Zettel gegeben, ich möchte Ihnen den Zettel zurückgeben, vielen Dank, habe ich gelesen, aber ich habe eine Frage, kennen Sie Jesus? Ich bin Pastor, bin Evangelist, Zeltmission, verteilt Zettel, kennst du Jesus? Und ich sage, na freilich, ich habe die Bibel gelesen, Theologie studiert und persönlich Jesus erfahren, bin wiedergeboren, bin getauft, erzähl das. Er sagt, in Ordnung. Kennst du Jesus oder kennen Sie Jesus? Hat er freundlich gefragt per Sie. Ich liege zu Hause im Bett, es geht mir nicht mal aus dem Kopf. Und da spricht der Heilige Geist zu mir: Johannes, kennst du mich? Kennst du mich? Ja, Herr, ich liebe dich. Aber kennst du mich? Und weißt du, was der Mann bei mir ausgelöst hat? Dass ich angefangen habe, glaube ich, zuerst mal 8 Tage und dann nachher am Schluss nachher 40 Tage zu beten und zu fasten. Weil ich habe gesagt: Heiland, es tut mir leid, ich kenne dich nicht richtig. Ich bete, ich bin fromm, ich bin geistgetauft, ich bin in der Gemeinde, ich liebe dich und ich habe mich bekehrt. Bei mir ist, also ich habe das getan, aber kenne ich dich? Kenne ich deine Stimme überhaupt? Und gut, ich lese die Bibel und Gott spricht zu mir und gibt mir Impulse, dass ich predigen kann und inspiriert mich. Aber kenne ich Jesus? Und ich muss euch sagen, so bei 33. bis 35. Tag, da fing Gott erst zu mir, mit mir persönlich zu reden, wie ich vorher das gar nicht kannte. Aber Geschwister, wir spielen so: Ja, ich kenne Jesus. Kennst du Jesus? Ist bei dir alles in Ordnung? Noch in Ordnung? Bist du noch da? Weißt du, wir versuchen ständig, da was zu überspielen. Und das war so, ich bin ja Spezialist in diesem Gebiet. Weißt du, jawohl, ich bin das und das und so. Und ich habe schon so viel Zeichen und Wunder gesehen und erzählt, wie mein Vater geheilt ist. Aber kennst du Jesus? Weißt du, wenn der Heilige Geist anfängt zu bohren, da kommt eine Schale nach der anderen. Und dann, wo ist der Kern? Du findest, wie bei einer Zwiebel, wo ist der Kern? Und Gott geht auf den Kern, auf den Grund, macht Wurzelbehandlung. Kennst du Jesus? Wir überspielen alles so viel. Manche Menschen kämpfen immer um Anerkennung, auch geistliche Anerkennung. Sie wollen und sagen: Ich muss mich profilieren, ich muss mich behaupten, ich muss positiv denken. Ich denke auch manchmal negativ. Ja, manchmal Spaß auch sogar im Negativdenken. Ja, was würde passieren, wenn die Welt jetzt untergehen würde? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich denke manchmal, ja, aber da wird Herr Jesus schneller kommen. Oder wenn ich sterben würde. Und ich hab auch Gedanken über Sterben, ganz freie Gedanken. Und weißt du, wir sollen beten. Ich werde am Freitag darüber sprechen, in der Krise. Und das wird mich mit dem Sterben. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig. Was heißt, du wirst schnell abgerufen. Der Herr wird kommen und er ruft dich und dann ist die Gnadenzeit vorbei und jetzt bist du beim Heiland, beim Herrn Jesus. Aber wir sind gar nicht bereit. Weißt du, ist alles in Ordnung? Ist auch eine Sache, kannst du jetzt gerade, wenn angenommen kommt der Tod, plötzlich kommt er bei dir an und klopft an und sagt: Schwester, komm mit. Aber da würdest du sagen: Ich bin nicht bereit. Morgen vielleicht kannst du mich holen. Aber wärst du bereit, dass der Tod dich jetzt holt, abholt? Gerade jetzt. Bist du bereit zu sterben? Und ein Christ sollte bereit sein zu sterben. Alle Zeit. Bist du bereit, jetzt von Gott abgerufen zu werden? Angenommen, der Herr. Und das ist ein Zeichen, dass du in Ordnung bist. Aber die meisten Christen sind nicht in Ordnung. Wenn ich dann am Totenbett mal bin, die können und anfangen, Abendmahl zu beten oder zu geben oder fangen an zu beten und so weiter, passieren die schrecklichsten Dinge. Ich denke nur an einen Bruder, der war das fromm, religiös, gläubig, war getauft und dann liegt er im Sterben. Und dann will ich mit ihm noch das Abendmahl, ihm das Abendmahl geben und will beten mit ihm. Und ich fange an zu beten. Dann sagt er: Tu den Dackel raus. Denke ich, ne? Der ist im Delirium vielleicht, der ist Verstand verloren. Dann fange ich nochmal an zu beten. Und dann sage ich: Lieber Heiland, nimm die Seele deines Kindes in deine Hände. War ja Kind Gottes. Ich wusste, dass er Kind Gottes ist. Und so weiter. Und dann sagt er: Tu den Dackel raus, tu den Dackel raus. Dann habe ich gesagt: Das kann nicht mit rechten Dingen hier zugehen. Dann habe ich gesagt: Elisabeth, so hieß seine Frau, geh mal raus. Ich denke, ich muss jetzt mit deinem Mann allein sprechen. Und dann habe ich mit ihm angefangen zu sprechen. Ich habe gesagt: Jetzt, und kneif noch, damit er aufwacht und dabei ist. Ich habe gesagt: Was ist mit dem Dackel? Und dann sagt er: Muss ich das sagen? Ich habe gesagt: Du musst sagen, du stehst am Tor der Ewigkeit und das kannst du nicht in die Ewigkeit mitnehmen. Muss ich das sagen? Ja. Und jetzt, du kannst in den nächsten paar Sekunden sterben, bist tot und hast die Schuld in der Ewigkeit mitgenommen. Weißt du, wenn du vor Gott stehst, zu lesen, dass du nicht nackt, bloß und jämmerlich und elend empfunden wirst, viele Leute haben unvergebene Schuld. Die haben die Sünde nicht bekannt, die haben sie lebenlang getragen. Ja, ein braver Arbeiter, der hat sich nie was zu Schulden kommen. Das hat sie natürlich die Frau überall erzählt. Das hat er auch den Leuten vorgemacht. Ein braver Mann. Und weißt du, was dabei rauskam? Der war in der Ukraine als deutscher Soldat und hat eine junge Frau, wollte sich an ihr vergehen, sie vergewaltigen. Und die Frau hat noch ein Kind auf dem Arm. Und während er sie greift, natürlich der Dackel verteidigt das Frauchen, greift ihm am Fuß und beißt ihm am Fuß und lässt nicht mehr los. Und er schlägt sich darum mit dem Gewehr und sagt ja kurz im Prozess, er schießt die Frau. Weißt du, die Frau ist tot, aber der Dackel hat noch 40 Jahre nach dem Krieg gelebt, im Herzen des Mannes. Weißt du, der Dackel konnte erst rausgenommen werden, als er bekannte, ich habe einen Menschen erschossen und ich habe nicht auf den Dackel geachtet. So viele Menschen, wenn sie sterben, alte Leute, Christen, Fromme, Heilige fast, die haben Todeskampf. Warum haben sie Todeskampf? Weil da unbereinigte Sachen sind und da wird gekämpft. Ist bei dir alles in Ordnung? Erlos Degen, ein Freund von mir aus Südafrika, von den Zulus, der hat in meiner Gemeinde mal einen Gottesdienst gehalten. Das war so ein tiefer Gottesdienst. Und dann erzählt er wie bei ihm die Erweckung kam. Und er liegt im Sterben, war noch mittlerem Alter, liegt im Sterben. Weißt du, wenn du an den Toren der Ewigkeit stehst, kommt die Wahrheit raus. Du kannst nichts mehr vormachen. Du kannst das ganze Leben lang lügen. Aber wenn du an der Ewigkeit stehst, das kommt die Wahrheit raus. Wenn du krank bist, kommt die Wahrheit raus. Auch die Krankheit ist eine Wahrheit. So, und Körpersprachen. So, und Erlos Degen erzählt die Geschichte. Er liegt im Sterben und er sagt, lieber Heiland, du nimmst jetzt meine Seele. Die Familie ist versammelt ringsherum. Ich befehle meine Seele in deine Hände. Und dann sagt eine innere Stimme zum Erlo, Erlo, du kannst nicht heimgehen. Du bist nicht bereit. War Pastor, Prediger, Gemeindeleiter. Du kannst nicht heimgehen. Herr, was ist? Und dann zeigt er ihm 150 Leute, mit denen er Techtelmechtel gehabt hat, mit denen er nicht in Ordnung war. Und dann, als er das sah, dann hat er seiner Frau gesagt, schreib schnell diesen Namen und ruf diese Leute an oder lad die Leute ein, ich muss mit diesen Leuten sprechen. Der hat keine Versöhnung gehabt und keine Vergebung gehabt. Stell dir mal vor, der geht in der Ewigkeit und 150 Leute klagen ihn an. Wie viele Leute würden dich anklagen in der Ewigkeit? Überleg einmal, ist da alles in Ordnung? Augensalbe. Du sagst hier, also als ich das Thema hatte, ich habe zuerst nicht gedacht, naja, was wirst du da bringen? Oder was kannst du da bringen? Aber Gott hat mir dieses Thema gegeben. Ist bei dir alles schon in Ordnung? Hast du schon allen vergeben, denen du vergeben solltest? Du stehst dann am Tor der Ewigkeit und da steht der Dackel. Und der erinnert dich. Und du hast vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang zugedeckt und überspielt und Gras wachsen lassen und sagst, das weiß kein Mensch mehr. Anderen was vorgemacht. Ein braver Mann. Als ich rauskam, hat sie gefragt, ja, wie geht's meinem Mann? Hab gesagt, dem geht's jetzt bestens, jetzt kann er heimgehen. Habe ich noch Abendmahl gegeben, hat gebetet und ein paar Tage später ist er heimgegangen. Habe natürlich nicht gesagt, was da war mit dem Dackel, das kann ich erst jetzt sagen, nachdem er schon in der Ewigkeit ist. Weißt du, viele tun so, als wenn sie schwer arbeiten müssten und keine Zeit hätten. Als wenn sie ein Opfer wären von allem Möglichen und überspielen es alles so. Und dabei haben sie im Berufsleben versagt. Und viele Leute haben Angst vor Versagen. Und irgendwann mal versagt jeder irgendwann mal wo. Lass uns ganz ehrlich sein. Wie gehst du mit Versagen um? Jetzt ein bisschen Themawechsel. Weißt du, wie gehst du mit Versagen um? Die meisten haben nicht gelernt, mit Versagen umzugehen. Und jeder fällt irgendwo, jeder wird mal schwach. Viele können ihr Leben nicht annehmen. Sie wissen, ich kann an der Sache nicht ändern, aber dann tun sie immer so stark. Draußen sind sie Elefanten und zu Hause sind sie Mäuschen. Wie bist du zu Hause? Das ist die Wahrheit. Und wie bist du draußen? Viele Leute tragen Masken, leben mit Illusionen und pflegen sie noch. Viele passen sich einfach so ihrer Umgebung an, weil sie alles so machen und unterdrücken und überspielen, aber innen drin kühl, herzlos, verbittert, neidisch, eifersüchtig. Und weißt du, was solche Anpassung ist, solches Überspielen, Zudecken, Verheimlichen, ist Selbstmord. Ananias, hast du wirklich so teuer verkauft? Das ist Selbstmord. Und dann Sapphira, sie hätte schon wissen sollen, aber nein, wir wollen was sein. Und die meisten Leute, die Herzinfarkt kriegen, die wollen was beweisen, behaupten, was sie gar nicht sind. Und sie wollen fleißig sein im Beruf. Sie wollen was sein. Sie wollen Sieger sein. Aber weißt du, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Und wir müssen mit Kränkungen umgehen, mit Verletzungen umgehen, mit Ablehnung umgehen, mit Versagen umgehen können. Und wenn wir solche Sachen haben in unserem Leben, ja gut, ich sag's meinem Heiland. Wir als Christen haben ein Ventil zu Gott. Wir können was ablassen. Wir haben den Heiligen Geist. Und das, was ich nicht ablassen kann, was ich niemand sagen kann, kann ich im Geist, dem Vater im Himmel sagen. Der Geist Gottes erforscht alle meine Tiefen und ich kann vor Gott jammern und klagen. Und Gott hat ein Ohr, in das man jammern kann. Und du darfst Gott jammern und kannst sagen, weißt du, wenn ich so David angucke, David hat geweint und geweint und geweint. Er sagt, ich habe selbst keine Tränen bei mir, meine Knochen sind ausgetrocknet. Und er weint vor dem Herrn, schützt sein Herz vor dem Herrn aus. Aber viele Leute, Deutsche natürlich, ein deutscher Mann, ein deutscher Junge weint nicht. Das ist, was wir, eine Einbildung und Verbildung wir haben. So, wenn man lange Zeit mit Geheimnissen lebt, mit falscher Identität, stell mal vor, du musst immer eine falsche Rolle spielen, mit Maske herumlaufen, was vortäuschen, sich selbst verleugnen, mit falschen Erwartungen, die nicht erfüllt werden und nicht erfüllt wurden. Viele denken, ich muss in alle möglichen Clubs drin sein, überall dazugehören, damit ich in bin. Dieses In-Sein, das ist auch, habt ihr wirklich so teuer verkauft, dieses In-Sein. Weißt du, ich möchte dazu gehören und dazu gehören. Ich möchte kein Außenseiter sein. Weißt du, wenn du ein wahres Kind Gottes bist, bist du immer ein Außenseiter. Ob du daran glaubst oder nicht. Weißt du, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, sagt der Herr Jesus. Das ist der Fakt. Damit muss man leben. So, und wer das nicht kann, kann nicht in den Himmel kommen. Aber wir wollen immer dazugehören, Geborgenheit. Wenn du nicht in Gott geborgen bist, wirst du immer nach Geborgenheit lechzen und überall nachlaufen, wo dir irgendwo Geborgenheit versprochen wird. Andere sind überaktiv. Ich denke nur an diese Gemeinde in Laodicea. Du tust je länger, je mehr. Belasten sich unnötig, übernehmen sich, überfordern sich, machen überall mit, führen ein unausgewogenes Leben, schlafen fast gar nicht mehr, nur weil sie für den lieben Gott aktiv sein wollen, gönnen sich nicht mehr keine Ruhe, tun mehr, als was sie sollten, vernachlässigen ihre Familie. Was nützt es, wenn du die ganze Welt für Christus gewinnst und deine Familie vor die Hunde geht? Was nützt es? Meine Bibel sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Und das andere ist nicht die Rede. Das kommt automatisch, wenn du richtig lebst. Aber die meisten Leute haben ganz falsche Prioritäten. Weißt du, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und dann deine Nächsten, wie? Wie dich selbst. Die meisten lieben sich selbst gar nicht oder lieben sich falsch. Und die lieben den Nächsten. Den Nächsten würden sie, was weiß ich, alles mit dem Nächsten machen. Und für sich selbst haben sie gar keine Zeit. Machen gar nichts für sich selbst. Dass du mal einen Tag blau machst, dein Sabbat, gehört auch dazu. So sind überaktiv, du tust je länger, je mehr, aber vernachlässigst die erste Liebe. Das war die Gemeinde in Ephesus. Solche Menschen müssen irgendwann mal dann in Verzweiflung landen, Enttäuschung, brennen aus, Burnout-Syndrom. Die Bibel sagt, diese Menschen, die so leben, hör mal, was die Bibel dazu sagt, und die Frage, ist bei dir alles in Ordnung? Noch? Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft verleugnen sie. Sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, die scheinen, ach, guck mal, wie geistlich sie sind. Die sind in jeder Gebetsversammlung, die sind in jeder Andacht, die sind auf der Straße, die sind überall, bei allen Aktionen, sie sind dabei, vorne an, tragen sie die Fahne. Aber die Kraft verleugnen sie. Die haben gar keine Kraft mehr für sich. Die haben keine Kraft mehr für andere. Die sind unfähig, was zu tun. Sie sind nicht mehr produktiv, weil die Kraft ausgegangen ist. Den meisten Leuten ist die Kraft ausgegangen, weil sie nicht mehr nachtanken. Aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Wollen gar nichts haben. Haben keine stille Zeit mehr. Vor lauter Rummel. Wann sollen sie stille Zeit haben? Scheinleben, das ist eine geistliche Lüge. In der Gemeinde, Halleluja. Aber hebst du auch zu Hause die Hände hoch? Betest du auch zu Hause, so wie du in der Gemeinde betest, mit lauter Stimme? und oder lebst du an der Wirklichkeit vorbei? Du, ich bin sehr kritisch heute. Aber ich möchte dir die Wahrheit gesagt haben. Nicht, dass du mich anklagst eines Tages. Ein Problem, was viele Menschen haben, sind nicht die Leiden. Ein Problem sind nicht die Schwierigkeiten, die du hast. Weißt du, das ein Problem, was viele Leute haben, was Gott mir gezeigt hat, wo ich den Finger heute drauflege, mit Gottes Hilfe und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Die meisten Leute geben nicht zu, dass sie leiden. Die meisten Leute geben nicht zu, dass sie schwach sind. Paulus war auch so ein Kauz. Herr, nimm's weg, nimm's weg, nimm's weg. Und der Herr hat's nicht weggenommen. Weißt du, was er ihm gesagt hat? Bruder, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der gab nicht zu. Viele Leute geben nicht zu den Mangel. Oder sie geben nicht die Sünde zu, die noch da ist. Das ist es. Weißt du, der Herr hat dir alle deine Sünden vergeben. Aber das ist noch vom alten Wesen, von alten Menschen noch was da. Und es kommt immer wieder hoch. Und immer wieder der gleiche Fall. Und weißt du, wir sehen manchmal so die sündigen Linien. Beim David, weißt du, in seiner Linie war Sex eine Sünde. Und das kam immer wieder hoch in der Sippe von David. Immer wieder Sexualität. Seine Kinder, seine Söhne, ein Salomo, denk nur an Salomo, 900 Frauen gleich auf einen Schlag. Aber Sexualität war eine Sünde. Und zwar, da war die Hure Rahab drin, da war die Ruth drin, da war die Tamar drin. Da waren lauter sexuelle Verbrecher drin in dieser Linie. Verstehst du? Und das kam, weil das musste aufgearbeitet werden. Und Gott zeigt manchmal, was die Schwäche ist. Aber manche geben die Schwäche nicht. Sexualität. Darüber spricht man nicht. Die meisten Leute glauben das, was Lessing mal irgendwo gesagt hat. Sie glauben, dass Gott vom Kopf bis zum Nabel den Menschen geschaffen hat und dass ab Nabel der Teufel den Menschen geschaffen hätte. Aber weißt du, wir sollen die Wahrheit glauben, dass Gott den Menschen von Kopf bis zum Zeh geschaffen hat. Halleluja. Und das ist normal. Aber wenn wir das nicht zugeben, weißt du, und das schon, ja, ein Christ hat noch, Zölibat kommt nachher, weil wäre auch ein Thema. Aber das ist nicht unser Problem. Wir haben keine katholischen Priester hier. Aber die hören uns doch trotzdem manchmal. Also man gibt die Sünde nicht zu, die Bedrückung, die Belastung. Wenn du deine Traurigkeit von deiner Seele reden könntest, Geschwister, und ich sage eine Wahrheit, wenn du deine Bedrückung, deine Ängste, dein Kummer, dein Leid, deine Schwäche, dein Mangel aussprechen würdest, nur aussprechen würdest, der Teufel verliert die Macht in deinem Leben, wenn du das aussprichst. Wenn du reden könntest, wenn du schreien könntest, weißt du, dann sind die Kopfschmerzen bald weg. Oder die Bedrückung weg, bald weg. Weißt du, dann, wenn du wegbeten würdest, so wie David es gemacht hat, würdest du keine Selbstmordgedanken mehr haben. Dir würde gar nicht mehr einfallen, sich das Leben zu nehmen. Du hättest nicht das Gefühl der Auswegslosigkeit, wenn du das aussprechen könntest. Aber die meisten Leute, weißt du, das ist so blöd, so schrecklich, wenn die erfahren, dass ich Depression habe. Weißt du, irgendwann kommt es raus, dass du Depression hast. Irgendwann kommt es raus. Und dann ist es zu spät. Und das ist lieber jetzt auspacken, wie später. Wer ein Geschwür hat und das Geschwür ständig verleugnet und verdrängt, den wird das Geschwür umbringen. Das kann ich dir schwarz auf weiß geben. Geschwüre müssen behandelt werden. Und nicht verdrängt. Ja, positiv denken, ich hab sowas nicht. Ich habe mal im Mund so ein Geschwür gehabt. Was habe ich als Esel gemacht? Ich habe gebetet ein Jahr lang und immer alles Mögliche gemacht, gefastet sogar, beim Fasten, das ist ein bisschen kleiner gewesen und alles Mögliche. Und dann habe ich gesagt, es reicht mir jetzt. Jetzt reicht's mir. Da bin ich zu einer Hausärztin gegangen, habe gesagt, Frau Doktor, da habe ich so ein Geschwür. Dann hat sie eine Zange genommen, zack, in einer Sekunde war das alles vorbei. Und ich quäl mich. Ein Jahr oder zwei Jahre. Und so viele Menschen quälen sich Jahre, Jahrzehnte mit ihrer irgendetwas, anstatt dass sie sich behandeln lassen. Anstatt sie sich behandeln lassen. Und denken, der Herr muss wegnehmen. Der Herr nimmt nichts weg, was du behandeln kannst und solltest, was behandelt werden muss. Wir sollen auf dem Teppich bleiben, auch als Christen. Auch als Christen. Und nicht so schöner tun, ja, der Herr wird schon wegnehmen. Wartest, wenn du das glaubst, soll es dir geschehen. Ich wünsche es dir. Also ich habe es mir auch gewünscht, dass es von selber wegfällt. Aber es fällt nicht von selber weg. Ist bei dir noch alles in Ordnung? Verstehst du dein Leben? Bejahst du es? Stehst du zu der Wahrheit deines Lebens, zu der Realität, was dein Leben wirklich ausmacht? Wie sieht es mit deinen Schattenseiten aus? Nicht auf positiven Seiten, sondern mit den negativen Seiten. Verträgst du Kritik? Und ich sage dir eine Wahrheit jetzt. Wenn man dich mal kritisiert, jeder wird mal kritisiert und es ist normal, dass man kritisiert wird. Aber wenn es dir weh tut und wenn du explodierst bei Kritik, dann ist noch irgendwo eine offene Wunde. Da ist noch Eiter, da ist Aussatz da. Das muss behandelt werden. Verträgst du Kritik? Oder ist die Wunde schon verheilt? Wenn man dich berührt, tut es gar nicht weh. Naja, da geht's durch einfach. Hast du noch Wunden, die nicht verheilt sind? Innere Wunden, unsichtbare Wunden, unbewusste Wunden sogar. Weißt du, wir tragen so viele unbewusste Wunden. Nicht nur die bewussten Wunden, die du siehst. Die sind in dir irgendwo gespeichert, in deinem Unterbewusstsein. Vererbte Wunden, familiäre Wunden. Das ist so, wie ein roter Faden geht durch deine Familie, diese Art von Verletzung. Und viele haben so eine dicke Mauer um sich herum gebaut, weil sie schon so oft missbraucht und verraten, betrogen worden sind und ihr Vertrauen missbraucht wurde. Und weil sie immer wieder an die Falschen gerieten. Weißt du, und das ist wichtig. Du bist immer an die Falschen geraten, weil du dich nicht vom Geist Gottes hast leiten lassen. Wenn du Gottes Hilfe brauchst, musst du dich an die richtigen Leute leiten, dass sie dir helfen. Ich gehe auch nicht zum Schuster, wenn ich was mit Schreibmaschine habe oder Computer habe. So, du musst die richtigen Leute finden, zu dem Experten. Und ein Experte ist unser Jesus Christus auf der einen Seite, dann der Heilige Geist, aber dann hat Gott Brüder und Schwestern in der Gemeinde gestellt. Und die hat er befähigt. Und du musst herausfinden. Und wenn du niemanden gefunden hast, dann trage es, weil solange die Sache, bis du jemand findest. Und bitte Gott, Herr, zeig mir, wo kann ich den ganzen Shit da abladen? Das muss, weißt du, Gott muss da auch zeigen, wem sollst du das sagen? Stell dir mal vor, du sagst irgendjemand und erzählst ihm und dann verbreitet er durch ganz Deutschland diesen Fall. Verstehst du, viele Leute können die Sache nicht für sich behalten. Die denken, oh, ich weiß, wie schwer das ist. Wenn du schmutzige Dinge hörst und sündige Dinge hörst und dann das für sich zu behalten. Aber das muss man lernen, wenn man Gott dient. Ich habe eine Adresse, wo ich den ganzen Müll abladen kann. Diesen Atommüll entsorgen kann und entlagern kann bei Jesus Christus. Dort kann ich den ganzen Müll entlagern. Und manchmal komme ich nach Hause und sage, lieber Gott, vergiss. Aber Gott hat mir auch etwas gezeigt und etwas gelehrt. Er gibt mir Blackout. Weißt du, was es ist? Plötzlich ist er wie ausgeschaltet. Und dann kann ich in die Augen gucken. Ich sehe die Sünde nicht. Es ist genauso wie zerstörter Text. Blackout. Interessiert mich nicht, was da alles gewesen ist. Und für mich ist diese Person eine heilige Person. Auch wenn ich so viel Negatives weiß von Schmutz und Sünde und Verdorbenheit und Verirrung. Und ich weiß, Gott hat es vergeben, Gott hat es gereinigt und da ist zwischen mir und der Person nicht, ich habe es Gott abgegeben. Und es ist bei Seelsorger, wenn du Leuten zuhörst und schmutzige Sachen hörst, du solltest gleich Gott abgeben. Endlager, Jesus Christus, Golgatha. Und dort abgeben und dann bitte Gott um ein Blackout. Vielleicht beschäftigt dich ein Tag oder zwei Tage der Fall, aber am dritten Tag sollte es vorbei sein, dass du gar nichts mehr denkst und dass du in die Augen gucken kannst und kannst sagen, Schön, dass es dich gibt. Aber das ist ein Problem in vielen christlichen Kreisen, bei vielen Gläubigen. Und da sind sie so missbraucht worden und falsch behandelt worden. Noch ein Problem. Wer in jungen Jahren seinen Charakter nicht geheiligt hat, der ist im Alter nicht genießbar. Wer in den jungen Jahren seinen Charakter nicht geheiligt hat, der ist im Alter böse. Da wird diese Lebenslüge noch größer, dieser Selbstbetrug noch größer. Weißt du, wer da in der Jugend nicht aufgearbeitet hat, deshalb betet David. Und ich habe gedacht, Mensch, was macht der Kerl, warum betet er dieses Gebet? Herr, gedenke der Sünde meiner Jugend nicht. Was da passiert ist in der Jugend. Warum? Weil das, was in der Jugend, in der Kindheit passiert ist, das begleitet dich das ganze Leben. Das ist das Fundament, worauf dein Leben aufgebaut ist. Wenn du im Baum eine Kerbe reingeschlagen hast, so ein junges, kleines Bäumchen, wenn das Bäumchen größer geworden ist, dann sind die Kerben auch größer geworden. Und deshalb, diese Verletzungen, die müssen aufgearbeitet werden. Herr, gedenke, und das ist ein gutes Gebet, nicht, dass ich das verstecken muss, verheimlichen muss, gedenke nicht mehr der Sünde meiner Jugend. Nicht, dass ich ständig aufpassen muss. Nicht, dass ja nichts rauskommt. Dass ja nichts bekannt wird. Dass ja niemand drüber was erfährt. Nein, wenn du dem Herrn das abgegeben hast, aber die meisten haben es Gott gar nicht abgegeben. Die haben nicht richtig aufgeräumt in ihrem Leben. Die haben noch nicht ihr Leben richtig entmistet. Oder entrümpelt. Also, wir haben noch Hausaufgaben. Also, alte Sachen, was nicht vergeben worden ist. Irgendwann einmal kommt die Stunde der Wahrheit, wo alles offenbar wird. Und die Bibel sagt, wir müssen alle offenbar werden. Und wir werden alle offenbar. Stell dir mal vor, plötzlich stehst du vor Gott. Und hast so getan, ich bin wunderbar angezogen, Kleider des Heils, Waffenrüstung Gottes. Und dann stehst du vor dem lieben Gott splitternackt. Kannst du das vorstellen? Du stehst vor dem lieben Gott, vor den Engeln, vor alle Dämonen, vor der ganzen unsichtbaren Welt. Du stehst splitternackt. Und deshalb sagt die Bibel nicht, dass jemand erfunden wäre, nackt und bloß und jämmerlich, so wie wir es gelesen hast. Du hast gedacht, ich bin schön eingekleidet, wunderbare Kirchenkleider, Religionsklamotten, Talare und was weiß ich, so super schön verkleidet und bist nackt, bloß, jämmerlich und elend. Und das weißt du nicht einmal. Ich rate dir, kauf Augensalbe. Alles kommt mal raus. Irgendwann bekommst du die Rechnung. Lass mich noch schnell weitergehen. Daniel Kapitel 5, Vers 5 bis 6. Eben zu derselben Stunde ging hervor Finger wie von Menschenhand und die schrieben gegenüber auf dem Leuchter, auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König ward gewahr der Hand, die da schrieb. Da verfärbte sich der König, dieser Besatzer, und seine Gedanken erschreckten ihn, dass ihm die Lenden schüttelten und die Knie zitterten. Dieses Menetekel an der Wand. Besatzer hat sich sein Leben lang keine Gedanken gemacht über seinen Zustand Gott gegenüber oder was es auch immer war. Als aber diese übernatürliche Hand anfing zu schreiben, wenn die Hand des Todes kommt, und die kommt, und die ist, kommt zu jedem, Gott, der Tod kommt nie plötzlich zu einem. Der Tod kündigt sich wenigstens dreimal an, wenn du genau aufpasst. Da kriegst du mal Angst. Und was weiß ich, alles und so weiter. Da kündigt sich's an. Also diese übernatürliche Hand Gottes schreibt an der Wand. Und das ist sein Todesurteil. Und an diesem Tag war er sehr vergnügt. Er trank Wein wie Tausende. Und dann plötzlich diese Vision, diese Engelerscheinung, diese Schrift an der Wand des Palastes, Daniel 5, 25, Mene, Mene, Tekel, Uphrasim. Und da verging dem guten Mann das Lachen. Er zitterte, verfärbte sich. Da wird er plötzlich gewahr, er steht vor Gott. Und kann plötzlich vor Gott auf tausend Fragen keine Antwort geben. Plötzlich die ganze schöne Welt, die so schön in Ordnung war und glitzerte, nicht mehr in Ordnung. Er liegt auf der Waage Gottes und Gott kann er nichts verbergen. Deshalb ist bei dir alles in Ordnung. Ich gehe jetzt ein paar Schalen weiter. Hat dein Leben Frucht getragen oder waren es nur Blätter, nur Unterhaltung, nur Äußerlichkeiten? Wie hast du gelebt? Warst du nutzlos oder hast du Nutzen gehabt? Was hast du für die Ewigkeit gesammelt? Oder hast nur gefeiert und genossen und gejubelt? Hast du Frucht gebracht? Das Leben ist Kampf und nicht Feier. Wer nicht kämpft, wird auch nichts zu feiern haben. Das ist ganz einfach. Wenn du Kämpfe und Anfechtungen hast, jetzt hör zu, dann bist du noch normal. Wenn du noch Kämpfe und Anfechtungen hast, dann bist du noch normal. Dann bist du in Ordnung. Dann stehst du auf der richtigen Seite. Woher weiß ich, wann ich in Ordnung bin und wann ich nicht in Ordnung bin? Wenn der Teufel dich in Ruhe lässt und dich nicht mehr anbrüllt, dir nicht mehr zu schaffen macht, dann bist du schon ein Feind des Kreuzes geworden. Und dann gute Nacht. Wenn der Teufel dich nicht mehr anbrüllt, wenn du Ungerechtigkeit leidest, benachteiligt wirst, verleumdet wirst, dann bist du auf der Seite Gottes. Das ist ganz einfach. Du bist in Ordnung, wenn du so behandelt wirst, wie Jesus Christus auch behandelt wurde. Dir geht's nicht besser wie ihm. Wenn dich alle hassen, wenn dich alle verlassen, dann geht's dir sehr gut, dann geht's dir so wie Jesus. Wenn es dir besser geht wie Jesus, dann stimmt was mit dir nicht. Wenn dir besser geht wie dem Herrn Jesus, dann stimmt was mit dir nicht. Dann bist du schon dem Teufel auf die Knie gegangen, hast dich für die Reiche geöffnet. Wenn man dich lobt, wenn man dich überall anerkennt, wenn man überall gut von dir spricht, wenn man dich überall empfiehlt, sie müssen, Pastor Matu, das unbedingt hören. Aber wenn sie es schreiben und sagen, bitte, also das ist ein falscher Prophet, den müssen sie nicht hören, glauben sie ihm nichts. Und gehen Sie nicht Nazareth, Kirchstraße 51. Wenn man dich davor warnt, dann sind wir in guter Gesellschaft. Das haben sie beim Heiland auch gemacht. Wenn dich aber alle fördern, wenn alle für dich stimmen, dann lebst du nicht mehr in der göttlichen Realität. Bist du in Ordnung? Dann betest du nicht mehr Gott an, sondern den Teufel. Ich rede mal hart und ich nenne den Teufel pauschal. Denn der gibt dir dann, was er dir verspricht. Weißt du, dann bist du der Versuchung erlegen. Dann hast du vielleicht so, wie der eine schwarz-weiße Junge, dein Herz dem Teufel verkauft. Und wandelst im Rat der Gottlosen oder bist bei den falschen Propheten gelandet. Denn die Welt behandelt dich dann gut, dann bist du ein Teil von der Welt, wenn die gut von dir reden. Und daran kann man schon viel sehen und deinen geistlichen Stand messen, bist du in Ordnung oder nicht. Liebt dich die Welt? Denn die Welt liebt das ihre. Sie liebt nicht die Christen. Ihr habt noch nicht erlebt, dass die Welt Christen liebt. Die liebt Moslems, die lieben Kommunisten, die lieben die Buddhisten. Die rennen alle dem Buddha nach und fahren nach Indien und was weiß ich und jedem Guru. Aber die Welt liebt nicht Jesus. Nennen Jesus und die Jalousien gehen runter. Petrus sagt noch etwas, was ganz wichtig ist mit dem Leiden, weil ich vorhin vom Leiden sprach. Weißt, er sagt, wenn du leidest, du sollst unschuldig leiden. Wenn du unschuldig leidest, dann leidest du richtig. Wenn du schuldig leidest, dann stimmt was nicht. Dann hast du es verdient, dann ist es gut und sagst, danke Herr. Im Gegenteil, wenn du zum Beispiel jetzt, du hast nur das Gute gewollt und Undank kriegst du entgegen und du leidest, weil du helfen wolltest, du leidest, weil du die Wahrheit vielleicht gesagt hast, du leidest, weil du ehrlich gewesen bist, du leidest, weil du die Falschheit meidest, du leidest, weil du vielleicht Gott die Ehre gibst, dann leidest du richtig, um des Jesu willen. Weißt du, die meisten Leute, die denken, wenn ich Schmerzen habe, ich leide. Das ist nicht Leiden. Das ist okay, das ist menschlich, das ist irdisch. Aber wenn du um Jesu willen, für das Gute leidest, leidest du richtig. Du leidest, weil du demütig bist. Du leidest, weil du still bist und dich nicht verteidigst. Du leidest, wenn du deine Feinde umgehst. Ich habe neulich da drüben in einer anderen Gemeinde darüber gepredigt, die Feinde zu umgehen. Du leidest, weil du Gott vertraust. Dann leidest du richtig und dann wird dein Leiden von Gott gesegnet und es wird dir hundertfältig vergolten. Du leidest, weil du die Gottlosen mit den Gottlosen nicht mitmachst. Du leidest, weil man dich nicht versteht, weil du mit Gott so verbunden bist, voll Geistes und den Herrn liebst. Du leidest, weil du einen anderen Weg gehst als die Welt. Und nicht aller Weltsweg, weil du einen anderen Geist in dir hast. Das ist okay. Dann kannst du gerne leiden und kannst sagen, danke Jesus. Weißt du, dann kommst du wie die Pfingstler damals, die ersten Christen, die kommen und sagen, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt Schläge einstecken konnten. Ich danke dir, dass wir jetzt verhört worden sind, dass wir bedroht worden sind, um des Namens Jesu willen. Und weißt du, als sie da so Gott gedankt haben, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und die Städte bewegte sich auch sogar. Das ist richtig, das ist, wie man die Sache richtig anpackt und angeht. Du leidest, weil für dich Gott die einzige Autorität ist und du ihn anerkennst. Das ist gerechte Leiden und gesegnete Leiden. Wenn du das alles leidest, dann stehst du wirklich richtig, dann ist mit dir in Ordnung. Dann kann ich nur sagen, Gott segne dich und gehe hin in Frieden. Gott wird mit dir sein und Gott wird dich durchbringen. Denn so ergeht es allen Heiligen und ist ergangen in der Geschichte. Dann bist du in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Mit den Seligen, mit den Erlösten. Nach der Taufe, ich will noch einen Gedanken sagen, nach der Taufe ist jeder ein Heiliger und muss so behandelt werden wie ein Heiliger. Und die Heiligen wurden in der Welt nicht gut behandelt. Missachtet, so war ja komische Kauze. Weißt du, du lebst ein anderes Leben, das Auferstehungsleben. Du bist eine Hochburg des Heiligen Geistes. Jeder Heilige, der wirklich mit Gott wandelt, gehört zu Gottes Elite. Und wir sind heilig durch den Heiligen Geist, nicht aus uns. Und das ist nicht unser Werk. Bist du in Ordnung? es bei dir noch so, wie es bei einem Christen sein muss? Wird über dich gelogen, Lügen verbreitet, wird jedes Wort bei dir verdreht? Ich sage es jetzt nur, das passiert den Heiligen. Ich habe die Geschichte der Heiligen studiert und ich habe 3 Jahre lang bei uns im Hausandacht, Familienandacht, die Heiligen mal durchgenommen aus der Kirchengeschichte und denen ging es nicht gut. Dass die Kinder gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich ein Heiliger sein will. Weißt du, wenn du dann hörst, wie den Heiligen, vielen Heiligen ergangen ist, über Jesus hat man das alles so gemacht. Aber das war völlig in Ordnung. Man hat ihm sogar unterstellt, Gotteslästerung, musst du es vorstellen. Wenn man dir Sachen unterstellt, um Jesu willen, des Glaubens willen, der Gerechtigkeit willen, dann ist das ein gutes Zeichen, dann ist es ein bisschen in Ordnung. Wie weiß ich, dass ich in Ordnung bin? Nicht, wenn du es sagst, sondern andere bestätigen das. Wenn du dich als Lügner und Lügnerin hinstellen, dann bist du in Ordnung, danke Gott. Dann bist du in guter Gesellschaft. Sie haben den Heiland eingestellt. Weißt du, sie haben dem Herrn Jesus gesagt, der ist ein Säufer und ein Fresser. Das haben sie gesagt, weil er mit Sünder und Zöllner gegessen hat. Was weiß ich, was die dem Heiland alles unterstellt haben. Das ist ein Kennzeichen, wie man als Heiligen erkennt. Weißt du, und auch den Urchristen, man hat ihnen auch alles Mögliche unterstellt. Die beten einen toten Gott an, einen gekreuzigten Verbrecher, oder sie trinken Judenblut, oder sie werden sexuell nicht sauber, wenn sie dann sich umarmen und Kuss geben, Bruder und so weiter, die werden schwul. Und was weiß ich, was man den Christen alles so unterstellt hat, oder was man auch später und was heute sogar noch, diese Goebbels-Lügen, wo man verbreitet überall, oder Verleumdungen über Christen, was die Nazis gesagt haben, die Sakristei wäre zum Bordell geworden und die Klöster wären Brutstätten der Homosexualität. Weißt du, das wird alles den Christen unterstellt, die Leute wollen ja Gott dienen. Und du siehst auch die Gemeinde, was die da alles so, manchmal auch über die Gemeinde so Verleumdungen reden. Aber wohl uns, wenn sie lügen. Wohl uns, wenn sie daran lügen. Leidest du unter Verleumdungen, dann bist du wirklich in Ordnung. Das ist so typisch für Heilige. Da bist du noch okay, du bist noch da. Da nimmt man dich wahr. Weißt du, über einen Menschen, über den man nicht mehr spricht, der existiert nicht mehr. Der ist uninteressant, vergiss den. Wenn die Zeitung nichts mehr schreibt darüber, die Nachrichten nichts mehr sagen, keiner sich interessiert, du bist nicht mehr wichtig. Aber wenn sie dich immer erwähnen, dann sage ich jetzt, guck mal, der geht schon wieder da drüben. Und auf dich mit dem Finger zeigen, du wirst wahrgenommen. Ein Mensch, der lebt, ein Mensch, der mit Gott wandelt, ein Mensch, der noch in Ordnung ist, der noch auf beide Beinen in diesem Leben steht, der wird wahrgenommen. Wie lebe ich ein ordentliches Leben? Weißt du, Gott hat uns zur Ordnung berufen und Gott ist ein Gott der Ordnung, der göttlichen Ordnung. Da ist eine große Sache, kann zeitlich darüber nicht eingehen und will auch gar nicht groß. Einfach die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Wenn du in Ordnung bist, ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Das ist so auf die Schnelle gesagt. Was ist, wenn Gott in deinem Leben ist? Gottes Geist bringt dein Leben in Ordnung, dass du ordentlich bist. Deshalb heißt es einmal in der Bibel, werdet nicht voll süßen Wein, sondern voll Heiligen Geistes, auf dass ihr ordentlich lebt. Ordentlich, ordentlich. Dass du aufgeräumt bist, dass bei dir alles geregelt ist und dass du diszipliniert bist, so wie es sich gehört, nichts durcheinander bringst. Und dann kann dich nichts auch verunsichern und aus der Bahn werfen. Und da, wo der Heilige Geist ist, da gibt es ordentliches Leben. Deshalb bist du in Ordnung. Als Paulus nach Ephesus kam, da predigte er in einer Gemeinde so wie diese. Und dann sagt der Geschwister, tut mir leid, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Seid ihr getauft? Ja. Auf welcher Taufe? Auf die Taufe des Johannes. Okay. Ich kann mal das mal offen lassen. Aber Leute, ich habe noch eine Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Nö. Haben wir noch nie was gehört davon. Und du siehst, die waren 30 Jahre so nach Johannes. 30 Jahre nach Johannes dem Täufer. Und sind in Ephesus, haben eine schöne Gemeinde. Oder bauen sich da regelmäßig und sitzen ihre Stündchen ab und haben nicht den Heiligen Geist. Habt ihr empfangen den Heiligen Geist? Du und erst, da war nichts in Ordnung, aber die dachten, da wäre in Ordnung. Und weißt du, als dann der Heilige Geist kam, was da passierte, dann brachten sie ihre ganzen Zauberbücher raus. Und einen ganzen Berg, Bücherverbrennung und Amulettenverbrennung und Hokuspokusverbrennung und Fetischverbrennung und was weiß ich, was dann kam alles. Dann, als der Heilige Geist kam. Und du siehst, da war nichts in Ordnung. Die haben alles nur überspielt. Wir sind ja getauft. Wir haben Johannestaufe. Wir haben ja Buße getan vor 30 Jahren. Aber wie sieht's jetzt aus? Buße muss immer gelebt werden. Taufe muss immer gelebt werden. Geistestaufe muss ständig gelebt werden. Da reicht's nicht einmal was berührt werden mit dem Wasser. So, der Heilige Geist bringt Ordnung. Wenn du mit Gott in Ordnung bist, wirst du mit dir selbst in Ordnung kommen, wirst du mit anderen in Ordnung kommen, wirst du mit der Welt in Ordnung kommen, mit dem gesamten Kosmos wirst du in Ordnung kommen. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Und Gott schaut auch tiefer hinein. Und vielleicht musst du dir heute sagen, ja, hast du den Heiligen Geist empfangen? Wie sieht es damit aus? Ja, ich habe die Geistestaufe. Aber bist du voll des Heiligen Geistes? Bist du heute voll des Heiligen Geistes? Naja, Herr, auf Sparflamme ist bei mir. Reserve. Ich brauche schon wieder eine neue Salbung. Und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, alle. Und die Städte bewegte sich. Wann sprachst du das letzte Mal mit dem lieben Gott? Letztes Jahr? Vor 10 Jahren mal? Wann hast du das letzte Mal mit Gott gesprochen? Nur ganz ehrlich, muss mir nicht sagen und auch nicht aufschreiben. Wann hast du das letzte Mal eine Begegnung mit Gott gehabt? Vielleicht vor 5 Minuten durchaus drin oder vor 5 Jahren. Aber du kannst nicht von dem leben, was du vor 5 Jahren erlebt hast oder vor 10 Jahren. Ja, wir sind getauft auf die Taufe des Johannes. Aber weißt du, was wir machen? Wir legen noch eins drauf. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Ananias, sag jetzt die Wahrheit. Ja. Weißt du, da tut man so fromm. Ja, Herr. Und wenn ich frage, ist bei dir alles in Ordnung? Manchmal sollten wir das gar nicht mehr fragen. Sollten wir das unterlassen? Da versündigen sich die Leute noch. Weißt du, ist bei dir wirklich alles in Ordnung? Sind deine Beziehungen in Ordnung? Sind deine Finanzen in Ordnung? Hast du Frieden mit den Menschen in deiner Umgebung? Stell dir mal vor, du stehst vor dem Tor der Ewigkeit und wir werden alle vor dem Tor der Ewigkeit stehen. Alle, da kommt keiner vorbei. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben, so wie du geboren wurdest, so wirst du auch aus dieser Welt gehen. Und dann bist du bereit, Gott zu begegnen. Schicke dich deinem Gott zu begegnen. Und du, ist da alles bereit? Ist da alles geordnet? Oder musst du sagen, ich muss noch suchen und mal ordnen die Sachen? Wo liegt das oder wo finde ich dies? Und dann beginnt die große Suche. Der Herr sagt, sucht mich jetzt und nicht erst, wenn es zu spät ist. Weißt du, die letzten Minuten, so in dem letzten Zug, da ist ein Todeskampf, da ringt man. Das ist zu spät. Aber wie schön ist, wenn ich gläubige Menschen habe oder sehe, wenn gläubige Menschen, die mit Gott gelebt haben, einfache Menschen, gar nicht so kompliziert, aber die haben Frieden gehabt, die haben vielleicht nur einen ganz kleinen Kreis gehabt von Verwandten, Freunden und Angehörigen, die haben gar nicht viele Menschen gehabt und die sind mit allem im Reinen, mit der Welt im Reinen. Die sind mit der Welt im Reinen, nicht mit Gott im Reinen, sondern mit der Welt. Wir müssen ja die Welt verlassen mit im Reinen, denn Gott wird nur die schauen, die reines Herzen sind. Im Reinen. Bist du mit der Welt im Reinen? Mit der Welt im Reinen. Wie ist es mit deinem Kollegen und Kollegin? Mit dem Arbeitgeber? Ich kenne Leute, die haben sogar bei ihrer Bekehrung Bleistifte zurückgebracht, weil sie aus dem Büro Bleistifte geklaut haben. Beim Mitarbeiten. Weißt du, wir leben mit so viel verdeckter Schuld und Lüge und so weiter. Wir verdecken alles. Wir denken, das Taufwasser deckt alles zu, begraben in Christus. Aber dann beginnt der Ernst des Lebens nach der Taufe. Da beginnt es, dass man die Sachen jetzt aufräumt, was man vorher zurückgelassen hat. Und was lässt du zurück? Die Bibel sagt, bestelle dein Haus. Lass uns aufstehen. Und lasst uns aufhören mit Lebenslügen. Lasst uns aufhören, was drauf zu machen, was drauf zu legen, was gar nicht drauf ist. Einfach vergiss es. Vergiss es. Das, was du bist, das bist du. Was du nicht bist, bist nicht. Und das andere muss der Herr tun. Weißt du, der Herr muss eins drauflegen. Weißt du, und das ist das, was mich so getröstet hat. Als ich mal eine Frau beerdigt habe, eine Russin oder Deutschrussin, und die hat sich bekehrt, halbes Jahr später ist sie gestorben. Ich glaube, die hatte getauft, wurde sie noch. Und dann habe ich beerdigt und ich habe kein Textwort gefunden. Was werde ich am Grab dieser Frau predigen? Ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann habe ich geblättert und gesucht und gesucht und habe gesagt, Herr, ich brauche ein Wort. Aber dieses Wort hat der Herr nicht nur für die Frau gegeben, sondern auch für mich. Und weißt du, wenn Gott zu mir spricht, spricht er auch zu anderen. Und wenn er zu anderen spricht, spricht er auch zu mir. Das ist furchtbar. Aber so ist es. Und dann kriege ich für die Frau ein Wort. Und ich will deinen Mangel oder ihren Mangel ausfüllen mit meinem Reichtum. Das ist, wie eins oben drauf gelegt wird. Habt ihr den Acker so teuer verkauft? Das ist es. Das ist der Herr. Und ich will euren Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Und das hat mir so groß geworden. Wenn ich heute sterbe und das nicht vollendet ist und nicht vollbracht ist, was ich vollbringen sollte und das Ziel nicht erreicht habe, wie ich erreichen sollte, wird er meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Er wird drauflegen. Dann werde ich meinen Geist nicht aufgeben, sondern mein Geist wird aufleben. Aber ich darf meinen Geist in seine Hände befehlen und mein Leben in seine Hände befehlen. Und er wird meinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Da muss ich nichts beschönigen und sagen, jetzt mache ich es noch besser. Also weißt, das wäre schön verpacken. Und so viele halten sich an der Verpackung, an den äußeren Zeugs. Halte dich nicht an den Äußerlichkeiten, das vergeht alles, sei wahrhaftig. Und Gott hat uns den Geist der Wahrheit gegeben. Und wo der Geist Gottes ist, ist Wahrheit. Und die ihn anbeten sollen, ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Die sollen nichts vorspielen. Lieber Gott, ich bin dein Kind, dein Jünger. Ja, bist du wirklich sein Kind? Bist du wirklich sein Jünger? Tust du wirklich das, was er sagt? Gehst du wirklich den Weg, den er dir geboten hat? Tust du wirklich seinen Willen? Ja, Herr, ich gehe. Und der Herr plötzlich, lieber, du steckst die Hände in die Tasche. Oder hebst gar nicht hoch die Hände und traust dich nicht. Und sagst, lieber Gott, sei mir Sünder gnädig. Vielleicht ist das besser angebracht. Ich will dich nicht entmutigen, sondern ich will dich ermutigen. Er will deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Du musst dich nicht beschönigen. Wenn du ein Lump warst, bleib ein Lump. Komm zum Herrn Jesus als Lump und der Herr wird dich als einen begnadigten Lumpen laufen lassen. Und da wirst du sagen, komm, guck mal, der hat Gnade gefunden. Und dann werden die Leute stehen und sagen, was hat er doch aus dem gemacht? Was hat er doch aus dir gemacht? Wenn der Herr was gemacht hat. Du musst dich selber nicht verbessern. Der Herr verbessert dich. Lieber Heiland, ich danke dir für deine Werke an meinem Leben, an unserem Leben. Du verschönerst uns und wir müssen uns nicht selbst verschönern und wir müssen uns selbst nichts vormachen. Und deshalb, wenn du uns heute Nachmittag fragst, Herr Jesus, ist bei dir alles in Ordnung? Herr Jesus, ich möchte das sagen wie Petrus. Herr, du weißt es. Ich kann dir sowieso nichts vormachen. Wenn der Herr dich fragt, liebst du mich? Du sagst vielleicht im ersten Augenblick, ja Herr, im zweiten Augenblick auch noch, ja Herr. Aber dann sagst du beim dritten Moment, wenn der Herr dich fragt, ist bei dir alles in Ordnung, liebst du mich? Dann sagst du, Herr, du weißt alles. Du weißt, wie es um mich steht. Du weißt, wo ich mich befinde. Du weißt, was meine Situation ist. Und du weißt, wie es mit mir weitergeht. Du weißt alle Dinge, Herr. Und dann wird der Herr dich segnen und dich führen und leiten. Und Vater, ich danke dir, dass dein Geist uns in alle Wahrheit leitet. Halleluja. Dass wir uns selbst erkennen und dass wir uns dann durch deine Gnade verändern und anders werden, als wir sein sollten. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Segne meine Geschwister und die jetzt vielleicht irgendwie sagen, ja, mit mir ist bei weitem noch nicht in Ordnung. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mein Leben und wenn ich das Leben vieler Heiligen anschaue in der Geschichte, die waren alle nicht fertig. Aber immer wenn sie beim Heiland ankamen und dann kamen sie am Tor der Ewigkeit, aber die waren ehrlich, hat Gott sie eingekleidet. Mit köstlicher Leinwand, mit Krone aufgesetzt. Der Herr vollendet uns. Wir sind auf dem Weg der Vollendung und der Herr vollendet uns. Du musst dich selber nicht vollenden und dich selber nicht verbessern. Das macht alles der Heiland. So, ich mache dir Mut, sei nicht entmutigt. Leb dein Leben, genieß dein Leben, sag, Herr Jesus, ich bin dein Kind und ich weiß nicht mehr, aber ich weiß, dass ich dir gehöre und es wird schon recht werden. Und mit deiner Hilfe, mit Gottes Hilfe. Und der Herr sagt, sorgt euch nicht. Weißt du, das sorgt euch nicht, sagt er für Gläubige, weil die sich so viel Gedanken machen, schaffe ich das oder schaffe ich nicht. Und deshalb strengen sie sich auch so an, weil sie haben den Eindruck vom Teufel, du schaffst es nicht. Bei dir ist alles verloren, du bist viel zu schwach. Und das geht in Sachen Heil, nicht Finanzen und nicht Essen und Trinken, das geht in Sachen Heil. Sorgt euch nicht, sorgt dich nicht um deine Seligkeit. Deine Seligkeit ist die Sorge Jesu und die Sorge des Heiligen Geistes und die Sorge des Vaters. Der Vater sorgt, bringt das beste Kleid. Der Vater sorgt, bringt den Ochsen. Der Vater sorgt, macht ein Fest. Der Vater sagt, auf Musikanten kommt und spielt. Der Vater sagt, du musst nur nach Hause kommen und ehrlich sein, Vater, ich habe gesündigt, aber zu dem kommt es gar nicht. Noch ehe du deinen Mund aufmachst, hat der Herr schon für dich gesorgt. Vater, ich danke dir für deine wunderbare Fürsorge der Erlösung. Und es ist wunderbar zu wissen, ich bin dein Kind in deiner Hände gezeichnet und niemand darf und kann mich aus deiner Hand reißen. Und ich weiß, in dir geborgen. Ich bin in dir geborgen. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Durch dein Wort werde ich gehalten. Durch deinen Geist werde ich geführt. Und ich danke dir, dass du uns aufnimmst in Gnade und Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.